Adler Mannheim Eishockey Podcast zusammen mit Radio Regenbogen.
Herzlich willkommen, liebe Eishockey-Freunde. Wir sind zurück aus der Deutschland-Cup-Pause, in der viel passiert ist, zumindest emotional bei uns hier in Mannheim. Es gab nämlich das große Abschiedsspiel von Markus King und Christoph Ullmann. Darüber wollen wir heute natürlich sprechen, aber auch um das erste CHL-Spiel gegen Rapperswil, das wir leider mit 1:4 verloren haben, wird es heute auch gehen. Was ansonsten so passiert ist, was ihr alles wissen müsst, das klären euch jetzt auf. Antti Soramies, unser Adler-Reporter und Eishockey-Experte Christoph Ullmann. Los geht's.
Ein sehr emotionales Wochenende ist zu Ende gegangen, Antti. Und ich habe gleich mal eine Frage vorneweg an dich. Nach dem Spiel bin ich angesprochen worden, ob ich überhaupt wüsste, wie viel DEL-Spiele in Summe, also an den Spielern, die auch beim Abschiedsspiel da waren, wie viel DEL-Spiele in Summe auf dem Eis standen. Also allein ein Patrick Köppchen, Mirko Lüdemann, Yannick Seidenberg, das sind ja schon über 3000 DEL-Spiele.
Patrick Reimer.
Patrick Reimer habe ich vergessen, Entschuldigung. Das sind ja schon über 4000 DEL-Spiele in Summe. Ich konnte die Frage nicht beantworten. Wenn es irgendeinen Rechenfuchs hier draußen gibt an Zuhörern, der Lust hat, das mal zu recherchieren, wie viele DEL-Spiele da in Summe auf dem Eis waren, mich würde es brennend interessieren.
Also es war sehr zigtausend, das ist ja brutal. Also wie du sagst, schon allein, da pickst du 4, 5 raus, da bist du ja schon bei 5, 6.000. Also das ist ja Wahnsinn. Aber wir sprechen über dein Abschiedsspiel noch, das von dir und Kinky.
Ich schmeiß ja so gern mit Zahlen um mich, Antti.
Ja, eben.
Gleich werden wir noch eine Zahl aufgreifen, und zwar war das eine Auswärtsniederlage mit 4:1. Aber wir wollen erstmal so ein bisschen, wir haben gesagt, wir wollen keinen Warm-up machen, heute machen wir einen Kaltstart. Aber es gibt doch ein paar Sachen in der Liga, die man ansprechen muss. Die Iserlohn Roosters haben einen neuen Trainer, der aber kein Unbekannter ist in der Liga.
Ja, Doug Shedden, zuletzt in Ingolstadt gewesen, hat da recht lange gearbeitet. Es ist keiner, der für modernes Coaching oder für einen modernen Weg steht, sondern es ist eher einer, der aus der alten Schule kommt. Er ist als Mensch netter, umgänglicher Mensch auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch sehr, sehr strikt und sehr, sehr geradeaus. Aber ihm hängt halt ein bisschen der Ruf nach, dass er tatsächlich mit seinen, wie man so schön sagt, Buddies spielt. Also sprich mit den Jungs, die er quasi für die Top-Spieler hält. Die wird er am meisten spielen lassen und von denen wird er auch am meisten fordern. Deswegen sage ich, könnte sein, dass es in Iserlohn zunächst mal kurzfristig sogar klappt, dass man sich stabilisiert.
Und in Iserlohn hat man ja auch gesagt, man möchte vermehrt auf die junge Karte setzen. Man möchte deutsche Spieler ausbilden. Das jüngste Team der ganzen Liga stellen die Iserlohn Roosters. Und wie du sagst, ich bin gespannt, wie demnächst gecoacht wird, wie die Philosophie auch von ganz oben vorgegeben wird. Aber ich glaube, in einer Sache sind wir uns einig. Also wir beide und ich denke auch die Fans, die es mit den Roosters halten, du musst da unten raus, du brauchst Ergebnisse. Wie das letztendlich passiert, wer das am Ende des Tages umsetzt, wird dir dann als Clubverantwortlicher auch egal sein.
Ganz genau. Und das Ding ist ja, dass du sagst, du brauchst jetzt die Ergebnisse. Jetzt ist irgendwie mit Jugendförderung oder mit besonderem Fokus auf jungen Spielern erstmal überhaupt nichts zu gewinnen, sondern jetzt musst du wirklich gewinnen. Du musst eine klare Spielart vorgeben, eine klare Strategie vorgeben, klares System, und das muss befolgt werden. Und es ist nun mal so, wenn es nicht läuft, müssen die erfahreneren Spieler einfach ran, die müssen einfach diese Last tragen, weil du verheizt halt junge Spieler schnell. Du kannst denen nicht zu viel Verantwortung geben. Es sei denn, da ist dann der eine oder andere, der dann wirklich diese Last tragen kann, aber das merkst du dann als Coach. Also momentan ist irgendwie, sagen wir mal, das Konzept mit Förderung von jungen Spielern muss auf Eis gelegt werden, weil du kannst die nicht da in eine abstiegsgefährdete Mannschaft so integrieren, dass sie auch einen Schritt in ihrer Karriere machen können.
Da gebe ich dir recht. Dann hat es jetzt zuletzt 3 Vertragsauflösungen gegeben in der Liga. Ich möchte mal, dass du die ganz kurz für mich einordnest. Jerome Flake hat um Vertragsauflösung bei den Augsburger Panthern gebeten. Christian Hommel hat um Vertragsauflösung bei den Iserlohn Roosters gebeten. Und Sebastian Furchner hat um Vertragsauflösung in Wolfsburg gebeten.
Alles ein bisschen überraschend, muss ich sagen. Bei Hommel sage ich, okay, da wurde der Druck sehr, sehr groß. Vielleicht wollte man.
Ich hätte
man
keinen Tag länger gewartet. Da bin ich ganz ehrlich.
Genau,
ebenfalls,
ganz genau.
Ebenfalls Familienvater, wenn du im Stadion angegangen wirst, ist es eins. Wenn Leute bei dir vor der Haustür stehen, hört der Spaß auf. Und wenn die Kinder in der Schule auf dem Schulweg oder was auch immer beschimpft werden und weinend nach Hause kommen, also da hätte ich keinen Tag länger gewartet. Genau. Ich wäre wahrscheinlich schon 2-3 Tage eher hochgegangen und hätte gesagt, so, das eine ist Job, aber das andere ist die Familie und so geht es nicht.
Genau, das war eigentlich die logische Folge des Ganzen, dass er sich selbst und vor allem seine Familie schützen wollte und dadurch auch ein bisschen Druck aus der ganzen Sache nimmt und sich selber natürlich dann auch völlig aus der Schusslinie nimmt und seine Familie vor allem. Genau, das ist die Sache und das hilft dem Verein natürlich auch irgendwo dann dadurch, wenn man das Beste draus machen will als Verein, also lassen wir mal diese Beschimpfungen und diese Bedrohungen auch der Familie komplett außen vor, da sind wir uns eigentlich, das will ich gar nicht mehr kommentieren, weil das muss man nicht kommentieren, das muss jedem klar sein, dass es absolut No-Go ist. Aber wenn wir das nehmen, das eröffnet vielleicht gerade dem neuen Coach dann auch neue Möglichkeiten, da sich vielleicht ein kleines bisschen umzusehen im Club und vielleicht neue Wege zu gehen und vielleicht ein bisschen was Neues zu starten. Das ist vielleicht eine Möglichkeit, wenn halt eben auch der GM dann weg ist oder der Sportdirektor eben weg ist. Bei Furchner ist es wirklich eine große Überraschung. Wie lange ist er in Wolfsburg? Sagen wir mal mindestens 15 Jahre ist Sebastian Furchner in Wolfsburg gewesen. Da kann ich mir gut vorstellen, dass es vielleicht zu keiner Harmonie kam zwischen ihm und Mike Stewart. Du kennst Mike Stewart selbst sehr gut aus deiner Augsburger Zeit. Er ist einer, er geht seinen Weg und die ihm folgen, ist gut. Die ihm nicht folgen, dann muss man schauen, ob man noch zusammenpasst, sagen wir es mal so. Das ist auch irgendwo so eine Art alte Schule, ohne das zu bewerten, sondern einfach zu sagen, da ist die Tendenz vielleicht ein bisschen so da, ich gebe vor, was wir machen. Folgst du mir, dann ist gut. Wenn du mir nicht folgst, dann schauen wir, dass wir vielleicht eine Trennung hinbekommen. Und das muss es so sein. Furchners Frau kommt ja, glaube ich, aus Bremerhaven. Das ist natürlich auch eine Geschichte, dass man dann natürlich auch sagen kann, okay, man hat ja auch Wurzeln dort in Bremerhaven. Das ist das eine. Aber auf der anderen Seite, wenn du 15 Jahre da bist, du hast, ich glaube, ein Kind mindestens hat eine Tochter, die natürlich auch Wurzeln in Wolfsburg hat. Also da muss schon irgendwo was vorgefallen sein, sportlich, dass man sagt, oder im Club, wo man sagt, man passt da nicht mehr zusammen, man will andere Wege gehen und will einfach dann auch sagen, okay, wir passen hier nicht zusammen.
Also ich habe überhaupt keine Hintergrundinformationen. Ich habe dem Furchi die Tage geschrieben, dass ich ihm ganz, ganz viel Erfolg, Spaß und Glück bei den neuen Aufgaben wünsche. Also ich habe da jetzt gar nichts Negatives gehört, auch gar nichts Negatives reininterpretiert. Für mich war es so, ich habe gerade nachgelesen, während du gesprochen hast, 14 Jahre lang trug Sebastian Furchner das Trikot der Grizzlies und ist jetzt angelernt worden von Charlie Flieg auf dem Sportdirektor der Grizzlies. Wie du es aber gesagt hast, er hat in der Vergangenheit in Bremerhaven gespielt. Er war früher dort Basti Fantastisch. Als Bremerhaven noch in der zweiten Liga gespielt hat, hat dort eine super Entwicklung gemacht, da auch den Sprung dann Richtung Kölner Haie. Da habe ich ihn das erste Mal kennengelernt. Hans Zacher hat ihn damals von Bremerhaven nach Köln geholt. Dort habe, wie gesagt, ich und der Sebastian dann zusammengespielt in der DEL auch. Das heißt, da wo er jetzt hinfährt, das ist keine unbekannte Adresse für ihn. Also er kennt sich in Bremerhaven aus. Vielleicht hat er dort auch eine Entwicklungsmöglichkeit bekommen, dass sie gesagt haben, du kriegst mehr Verantwortung, du kriegst eine andere Verantwortung, wo er dann vielleicht gesagt hat, hey, das liegt mir, das taugt mir, da will ich unbedingt hin. Ich kenne den Standort, ich kenne die Adresse, ich kenne das Umfeld. Vielleicht ist es auch einfach jetzt ein großes Sprungbrett für ihn. Vielleicht ist es gar nicht, waren es gar nicht irgendwelche zwischenmenschlichen Defizite, die da herrschen. Vielleicht ist es wirklich was gewesen, wo er gesagt hat, hey, ich brauche auch mal einen Tapetenwechsel, weil der kennt in Wolfsburg jede Hosentasche, jeden Schlupfwinkel und vielleicht ist es auch mal ein bisschen neue Besen Kerngut, ganz getreu diesem Motto.
Durchaus möglich. Für mich, dadurch, dass es so eine plötzliche Geschichte ist, ist es für mich ein Hinweis, dass es da zumindest Spannungen, es muss ja nichts Schlimmes sein, sondern es kann ja Spannungen geben untereinander, dass man merkt, man passt nicht so zusammen und dann zieht man seine Konsequenzen. Es muss ja keine Katastrophe sein, sondern es ist einfach so, naja gut, komm, wir sind erwachsene Leute, es funktioniert nicht, also trennen wir uns. Und dann hat sich diese Tür geöffnet für Sebastian Furchner und er ist dann durch diese Tür reingegangen oder besser gesagt dann rausgegangen und dann in Bremerhaven reingegangen. Und entsprechend, also ich halte das für keinen Skandal oder irgendwie sowas, aber für mich ist es ein kleines bisschen Hinweis, dass es so plötzlich so ging, ist möglicherweise dann doch irgendwo, ich mag es nicht ausschließen, sagen wir es mal so.
Okay, und dann habe ich noch angesprochen die Vertragsauflösung Jerome Flake in Augsburg. Das war so ein bisschen, der Junge kommt nach Hause. Jerome Flake ist ja ein Augsburger. Er war aber zuletzt auch viel auf der Tribüne gesessen. Also das wundert mich nicht, als ich das jetzt gelesen habe. Ich weiß allerdings auch noch nicht, wo er unterkommt, was er jetzt macht, was jetzt passiert. Vielleicht hat er auch einfach nur gesagt, ich habe keine Lust mehr auf der Tribüne zu sitzen. Ich warte erstmal ab. Ich habe jetzt einfach meinen Vertrag erstmal aufgelöst und guck, wo ich demnächst unterkomme, wo es demnächst ein paar Verletzte gibt, wo ich vielleicht auch ganz gut reinpasse. Hast du schon mehr gehört? Weißt du?
Krefeld soll die Adresse sein, wo er hingeht. Also Krefeld ist ein sehr heißer Kandidat momentan. Flake, du hast angesprochen, hat nicht mehr die Rolle gespielt, die er sich erhofft hat in seinem Heimatclub oder in seiner Heimatstadt. Und entsprechend ist es auch irgendwo was man absolut nachvollziehen kann. Und auch hier gilt, finde ich, man muss vielleicht immer ein kleines bisschen so die ganze Sache auch so sehen, dass es nicht immer eine Katastrophe ist. Erwachsene Menschen merken, der eine hat die Erwartung gehabt, der andere hat eine andere Erwartung gehabt. Man hat sich nicht treffen können da, wo man sich treffen wollte, und dann geht man auseinander. Also in solchen Situationen finde ich das absolut legitim und in Ordnung. Der Flake hat noch ein paar Jahre im Tank und die Augsburger haben gesagt, okay, momentan sehen wir dich nicht bei uns in der Top-Formation oder beziehungsweise im Top-Line-Up, und dann sagt er sich, ich gehe. Und wie man hört, soll es Krefeld sein. Also von daher, finde ich jetzt auch nichts Dramatisches. Ein bisschen überraschend war es dann doch, dass es dann doch so schnell ging. Aber ja, wenn er dann irgendwo, du weißt ja selbst, es gibt im Hintergrund dann immer irgendwelche Gespräche, Möglichkeiten tun sich auf, und dann sagt man, Mensch, da könnte ich hingehen, paar Telefonate, und dann heißt, okay, löse mal deinen Vertrag da auf, wir werden es jetzt bald kommunizieren, dass du dann uns anschließt.
Richtig, und bevor wir zum absoluten Highlight vom vergangenen Wochenende kommen, Anti, die deutsche Nationalmannschaft geht mit einer Niederlage vom Eis am Sonntag, feiert aber den Turniersieg. Sowas finde ich immer Wahnsinn. Die Mannschaft, die in Führung liegt, nimmt einen Torwart raus. Die Mannschaft, die hinten liegt, versucht zu verwalten. Du verlierst, fährst aber jubelnd zum Torhüter und fährst danach mit dem Pokal nach Hause. Ja, Deutschland hat den Sieg im Deutschlandcup verteidigt. Ich muss gestehen, ich habe nicht so viel gesehen, weil ich mit meinem Abschiedsspiel beschäftigt war. Aber es ist klasse. Was ich an Feedback bekommen habe oder was mir zugetragen wurde, war der Standort Landshut sensationell. Also es muss sehr, sehr gut angekommen sein. Ja. Die Damen sind Dritter geworden. Ja. Das muss man ja auch dazu erwähnen. Es haben ja das erste Mal die Herren und die Damen das Turnier gemeinsam ausgetragen. Was hast du mitbekommen? Was hast du gesehen? Weil du warst ja auch in der SAP Arena am Freitag. Wie viel Deutschlandcup hast du mitnehmen können?
Ich habe tatsächlich ein bisschen das Ganze verfolgen können, weniger als ich mir erhofft habe, aber ich habe das auch ein bisschen verfolgen können. Ich war ja auch mit deinem Abschiedsspiel dann auch beschäftigt, mit dem Abschiedsspiel von dir und Kinki, und hatte da auch einiges zu tun, und entsprechend war da weniger Deutschlandcup, als ich mir erhofft habe. Aber was man gesehen hat, du hast ein paar Neulinge, Lukas Kelpler hast du gehabt, der hat sehr, sehr stark gespielt. Ist mit 26 Jahren eigentlich ein Spätstarter, aber er war ja lange Zeit in Nordamerika und hat dann eben solche Maßnahmen nicht machen können, so kleine Maßnahmen wie zum Beispiel Deutschlandcup oder kleinere Länderspiele. Das heißt, er hat so sein erstes A-Länderspiel dann auch gespielt, hat sehr gut gespielt. Sein Nico Appendino von den Bremerhavener Fishtown Penguins hat auch gut gespielt. Eisenmenger von den Adlern hat sogar in seinem ersten Spiel direkt ein Tor geschossen. Und so weiter. Also da wurde einiges probiert, wurden rein hin und her probiert. Du hast aber auch ganz klar gesehen, also es wurde schon positionsmäßig auch ein bisschen verteilt, das Ganze. Also jetzt, du nimmst zum Beispiel einen Eisenmenger, der war nicht in der ersten Reihe vorgesehen, sondern in der vierten Reihe hat er gespielt. Alexander Ehl hat da in seiner, sagen wir mal, in seiner Energiereihe gespielt, wo man ihn auch bei der WM gesehen hat damals. Also du hast genau gesehen, was auch das Coaching machen möchte. Möchte da verschiedene Spieler auf Positionen testen, wo sie perspektivisch spielen könnten. Und das ist genau das, was ich klasse finde, einfach an diesem Coaching, was Deutschland jetzt schon seit ein paar Jahren hat und immer weiter fortgeführt hat. Und Harry Kreis hat es halt eben dann verfeinert noch mit der Silbermedaille, dass du einfach Spieler hast, du hast im Kopf, warum du diesen Spieler holst und für welche Position und für welche Rolle du ihn haben möchtest. Und das hat man im Deutschlandcup gesehen. Und dann gewinnst du das Ding noch. Also für mich war es ein perfekter Deutschlandcup, so sehe ich es.
Ja, ich finde das auch schön. Ich habe die Jubelbilder gesehen am Sonntagabend, als ich noch dabei war, Emotionen sacken zu lassen, habe ich gesehen, wie Leo Pföderl das 1:2 erzielt und dann auch den Pokal entgegennimmt. Sowas sind immer schöne Bilder. Sowas, genau. Sowas macht definitiv richtig, richtig Spaß. Was aktuell nicht ganz so viel Spaß macht, Anti, jetzt gab es nach der Pause wieder eine Niederlage, diesmal in der Champions Hockey League. Die Adler Mannheim haben mit 4:1 auswärts in Rapperswil verloren. Wie schätzt du das ein? Du hast ja auf Platz 1 abgeschlossen die Vorrunde und spielst jetzt quasi gegen den 16. der das war. Du warst vor Ort. War die Niederlage verdient? Für mich klingt das sehr, sehr deutlich. Du musst jetzt zu Hause mit mehr als 3 Toren gewinnen. Das ist ja nichts, wo du sagst, ja gut, dann machen wir uns keine Sorgen. Das machen wir im Vorbeigehen. Mehr als 3 Tore Differenz ist ja dann schon ein Brett, oder?
Das ist ein Brett, ein absolutes Brett, muss man sagen. Auch eine Enttäuschung vom Ergebnis her. Die Niederlage war verdient. Also auf gar keinen Fall falsch verstehen, dass ich irgendwie... Ich versuche es auch nicht schön zu reden, ich versuche das Spiel zu erklären, das ist alles. Also das erste Tor, du nimmst eine Strafe, die haben ein überragendes Überzahlspiel, die haben Roman Červenka da, der ist Weltmeister geworden 2010 mit den Tschechen, der hat in Calgary bei den Flames ein Jahr lang gespielt, hat in der KHL gespielt, also wirklich ein absolut kreativer Spieler, spielt in Überzahl an der Half-Wall auf der rechten Seite, weil er links den Schläger hat, also spielt auf der rechten Seite auf der Half-Wall. Erinnert mich total an Glenn Metropolit, als der damals Überzahl gespielt hat. Der hat natürlich auf der anderen Seite gespielt, weil er einen Schläger rechts hat. Hat er auf der linken Seite gespielt, aber als Spielmacher da. Und Červenka hat das überragend gemacht. Dann gab es das 1:0 für die Schweizer. Also hat überragendes Spiel das Tor vorbereitet. Und dann gab es eben das Überzahltor. Dann gab es den Ausgleich durch Linden Wey. Und dann hat man zu offen hinten gespielt, hatten 2-1 oder eigentlich fast ein 2-0, weil die Verteidigung, die hat das Spiel nicht vor sich, sondern ist quasi dem Sturmlauf nebenher gelaufen. Da wird es natürlich schwer zu verteidigen. Und dann, 2-1, Pass, Tor. So gehst du in das zweite Drittel mit einem 1:2. Das zweite Drittel war sehr ausgeglichen. 5 Schüsse auf der einen Seite, 5 Schüsse auf der anderen Seite, also sehr defensiv geführt von beiden Mannschaften. Und dann hast du hinten wieder, bist du zu schlecht organisiert hinten drin, machst Stellungsfehler. Das war bezeichnend. Der eine Spieler, Schröder hieß der hat eine Chance gehabt, kriegt einen Pass neben das Tor und hat eine Chance, trifft die Scheibe nicht. Und 20 Sekunden später macht er aus derselben Position, macht er dann das Tor. Also er ist weder abgeräumt worden, ist weder zugestellt worden, weder der Passweg weggenommen worden. Also man hat da hinten ein bisschen passiv agiert und liegt 1:3 hinten. Da kannst du sagen, okay, mit einem 1:3 aus Rapperswil heimzufahren, alles wunderbar. Dann in den letzten 2 Minuten, ich glaube, es war in der 58. Minute, weiß ich nicht mehr ganz genau, unglückliche Situation. Felix Brückmann geht hinters Tor, will die Scheibe quasi in die Rundung spielen. Die Scheibe wird dann von einem Gegner gestoppt, vors Tor gespielt. Felix schafft es nicht mehr früh genug, vors Tor zu gehen oder ins Tor zu gehen. Und da machen sie es 4:1. Also jedes Tor ist zu erklären und jedes Tor ist eigentlich im Prinzip aus einer Situation entstanden, wo nicht alles perfekt gelaufen ist. Ansonsten, die Adler hatten selbst ein paar ganz gute Chancen. Natürlich hatte Rapperswil bessere Chancen, die Schussstatistik etwa ausgeglichen. Also das Spiel war, wenn man es sich ganz genau anschaut, durch Momente geprägt, wo man schwach war. Und zwar, man lässt einen Konter zu, man verteidigt sein Tor hinten drin nicht gut. Das sind 2 Situationen, die nicht vorkommen dürfen, aber viel zu oft bei den Adlern momentan vorkommen. Und das ist was dringend abgestellt werden muss. Aber ich sage trotzdem, du hast eine Chance zu Hause gegen Rapperswil zu gewinnen, 3 Tore zu erzielen. Die Adler haben schon mal 3 oder 4 Tore in einem Spiel erzielt, wo sie dann auch hinten keins bekommen haben. Also von daher, unmöglich ist es nicht. Die Wahrscheinlichkeiten natürlich, klar, wenn ich jetzt viel Geld setzen müsste, kann ich dir nicht sagen, auf wen ich genau setzen würde.
Also ich bin auch ein Typ, der sowas immer extrem positiv und angriffslustig sieht. Du hast jetzt, natürlich kommst du nach Hause, bist nicht happy mit der ganzen Situation, aber jetzt kommt mit dem ERC Ingolstadt eine Truppe, die richtig heiß ist. Die sind aktuell 2. in der Tabelle. Danach fährst du nach Ingolstadt und daraufhin 2 Tage
du
später
versehentlich, wieder... Du hast versehentlich Ingolstadt gesagt, Bremerhaven kommt und dann fährst du nach Ingolstadt.
Entschuldigung, so rum.
Du hast wahrscheinlich Bremerhaven gelesen, Ingolstadt gesagt. passiert mir auch
öfter mal. Dann hast du wieder das Rückspiel. Und ich als Spieler, habe es eben gesagt, war da immer total angriffslustig. Das ist ein saugeiles Wochenende, das in der Liga bevorsteht. Und dann hast du eben diese offensive Challenge. Die Adler können offensiv Eishockey spielen. Jeder Eishockeyspieler verbringt gerne mehr Zeit in der Offensivzone als in der defensiven Zone. Und du hast es gesagt, die haben schon gezeigt, dass sie mehr als 3, 4, 5 Tore in dem Spiel schießen können. Und dann weißt du ganz genau, wenn du beim Rückspiel gegen Rapperswil rausgehst, was die Vorgabe ist. Du stellst dich nicht hinten rein und sagst, wir haben mit 2 Toren dort gewonnen, wir fangen jetzt an, hier zu verwalten und löffeln nur die Scheibe raus. Nee, sondern volle Power, offensives Eishockey, jedes Umschaltspiel, direkter Pass nach vorne, hinten abräumen, aufräumen und sofort den Vorwärtsgang einlegen. Das sind Sachen, die mir unglaublich Spaß gemacht haben, weil wenn du rausgehst, das erste Drittel in Führung gehst, in den ersten 5, 6 Minuten, dann kannst du dich ja da in den absoluten Rausch spielen. Und das, was den Adlern eben jetzt bevorsteht, mit Bremerhaven und mit Ingolstadt, sind ja Mannschaften, die dich darauf vorbereiten, auf diese Partie. Ich habe es gesagt, Bremerhaven, 2. Ingolstadt, auch ein Champions Hockey League Teilnehmer. Du spielst dich auf dieses Niveau ja komplett ein und dann kommt Rapperswil. Du hast nicht lange Zeit zu sagen, ah, das Spiel habe ich aus dem Kopf geschoben, das ist jetzt erstmal beiseite. Du kannst es nicht wegschieben und wenn du da jetzt ausscheiden würdest, vor allem aufgrund der Niederlage auswärts, die hoch ausgefallen ist, ich glaube, das wäre was, was lange nachschmecken würde. Wir sind uns, denke ich, beide einig, die Champions Hockey League ist nicht mit der Champions League im Fußball zu vergleichen, wo dir die Leute das Stadion einrennen. Aber die Champions Hockey League ist schon mittlerweile ein richtig, richtig geiles Format, was Spaß macht, wo das Niveau auch super ist. Und da solltest du als Adler Mannheim vor allem nach dieser Ausgangssituation, nach dieser Hauptrunde nicht ausscheiden. Deswegen, gestern Abend wird noch, du weißt es besser, ist die Mannschaft nach dem Spiel noch zurückgereist?
Die Mannschaft ist zurückgereist direkt nach dem Spiel. Dann bist du halt um 4 Uhr morgens dann in der Halle und dann machst du kurzes regeneratives Training am nächsten Tag, also heute, wo wir aufzeichnen. Und dann bereitest du dich dann halt eben auf den nächsten Gegner vor und sprichst aber ganz, ganz klar nochmal, erstmal schließt du das Spiel nochmal ab und sprichst halt darüber noch, ne?
Aber jetzt kann es nichts Besseres geben. Du spielst alle 2 Tage und dann hast du eben die Jungs aus Rapperswil wieder da. Also volle Power nach vorne, alles in die Offensive. Und da haben die Adler ja ganz, ganz viel in der Kabine sitzen, die offensives Eishockey spielen können, offensives Eishockey spielen wollen. Und man hat es immer gesagt, viele Scheiben zum Tor, alles zum Tor, Körper reinhalten, Schläger reinhalten. Und das ist doch auch was, wo du dich jetzt absolut in den Rausch spielen kannst. Angefangen eben bei diesem tollen Wochenende, das bevorsteht. Also da bitte nicht jetzt den Kopf in den Sand stecken und denken, dass alles schlecht ist und alles blöd ist und alles schwarz draußen ist, sondern das ist eine Challenge, das ist eine Herausforderung und dafür lebst du als Sportler ja auch.
100%. Sehe ich absolut genauso. Also von daher sind wir gespannt. Wir beide sind positiv, beziehungsweise sehen die Chance, die sich da ergibt, sagen wir es mal so. Man muss es sich nicht schöner reden, als es ist, aber auf alle Fälle mit der positiven Erwartung. Ich habe schon Sachen gesehen im Eishockey, die wirklich dann verblüfft haben. Ich war live dabei, als Deutschland die Silbermedaille gewonnen hat bei der WM. Und wenn ich das vorher gesagt hätte, Ule, damals, als wir über die WM gesprochen haben, Deutschland geht hin, spielt in Kanada 40 Minuten gegen Kanada 40 Minuten im Finale und kann dieses Spiel noch gewinnen, dann hättest du gesagt, Anti, du hast ganz offensichtlich Fieber, leg dich hin, wir brechen diesen Podcast ab. Ja, also, ja, oder hast du schon so früh am Morgen getrunken, möglicherweise? Ja, solche Fragen hättest du dann gestellt.
Das ist absolut korrekt. Und was du auch schon live gesehen hast im Eishockey, war eben jetzt vergangenes Wochenende dieses ganz, ganz tolle Abschiedsspiel. Also ich möchte auf diesem Wege auch nochmal Danke sagen für alle, die dabei waren, die daran teilgenommen haben, die mitorganisiert haben. Das war für mich ich habe mal versucht, jetzt die letzten Tage so ein Wort dafür zu finden, wie man das Ganze beschreiben will oder wie ich das für mich beschreiben kann. Ich bin dabei hängen geblieben, zu sagen, das ist ein Tag, den ich nie vergessen werde. Also das ist ein Spiel, das ich nie vergessen werde, von der ganzen Vorbereitung natürlich, aber ich weiß, wie ich mich gefühlt habe, als ich morgens aufgewacht bin. Ich bin mit einem Riesenlachen aufgewacht. Ich habe aber auch den ganzen Tag Probleme gehabt, was zu essen. Ich war richtig, richtig aufgewacht. aufgeregt. Ich bin mittags noch mit meinem Sohn spazieren gegangen und der hat zu mir gesagt, Papa, ich spiele heute Abend doch nicht mit. So aufgeregt war der auch. Und dann haben wir lange geredet, lange diskutiert, gesprochen und wir sind beide hingefahren, voller Vorfreude. Und das ist wirklich was, wo ich sage, das werde ich nie wieder vergessen. Also das war ganz, ganz toll. Das hat riesen Spaß gemacht. Wie die ganzen Jungs reingekommen sind, wie sie sich ihre Plätze gesucht haben. Wir hatten ja eine gemischte Kabine. Wir waren alle durcheinander gesessen von Team Kinky und von Team Ulle und das hat so viel Spaß gemacht. Also auch sehr emotional. Dann natürlich hinten raus. Das war ein sensationeller Tag.
Ich brauche dich nach deinen Highlights nicht zu fragen oder nach dem Highlight, weil du hattest so viele Highlights. Deswegen glaube ich nicht, dass du eins rausdeuten kannst. Weißt du, was ich am emotionalsten fand, wo mir also ganz ehrlich die Augen auch nass geworden sind, welcher Moment das war?
Erzähl's mir.
Mein Highlight war das live gesungene von Katja, live gesungene Meine Stadt.
Ja, also das
als es kam, war auch. Und dann hat man euch beide gesehen, dich und King, und irgendwie das ist ja so eine kleine Mannheimer Stadthymne geworden, oder schon lange ist es ja so, aber es wurde irgendwann mal so zu einer kleinen Stadthymne, und es passt nichts Besseres als Meine Stadt holt ihren Mann heim. Und da seid ihr beide Söhne der Stadt Mannheim, auch wenn ihr es nicht gebürtig seid, aber längst geworden. Du bist hier heimisch geworden. Und dieses Meine Stadt holt seinen Mann heim, das fand ich absolut überragend. Euch dann da zu sehen in Großaufnahme auf dem Videowürfel, wow, ich krieg Gänsehaut, wenn ich da nochmal darüber spreche, weil es einfach irgendwo war, so, das war der Abschluss zusammen mit einem riesen Lebensabschnitt, den ihr hattet in Mannheim. Und das war der Abschluss jetzt. Also so, die Stadt hat euch wieder nach Hause geholt, nach Mannheim. Und das fand ich irgendwie, also da war ich wirklich sehr, sehr gerührt. Komisch,
ja, also das
da hat jeder so seine eigenen Momente.
Ja, aber das war tatsächlich auch von uns gewünscht. Also in den allerersten Anfangsgesprächen, die der Markus und ich geführt haben, hat der Markus das auf den Tisch geworfen und hat gesagt, das wäre das Lied, was ich da haben will, oder was er da gerne hätte. Und also du sprichst es an, das war absolut treffend. Also du hättest kein zweites, kein drittes Lied gebraucht. Das war genau der Punkt, auch musikalisch dann untermalt. Und wenn man das für mich jetzt, jeder hat ja einen anderen Blickwinkel auf die Situation oder auf die Szene, je nachdem, wo du sitzt. Und ich stand da unten und sehe halt natürlich meine Familie und meine Frau vorne das Banner einhängen und hochziehen. Markus, sein Bruder und sein Papa standen da und dann eben so musikalisch untermalt, das war schon wirklich sehr, sehr bewegend. Also ich muss auch gestehen, ich hatte auch schon die ganzen Tage zuvor immer mal wieder Momente, da habe ich mich auch an der roten Ampel erwischt, wo du weißt, okay, jetzt musst du noch zweimal schlafen und dann geht das Spiel los und dir gehen ja immer wieder Sachen durch den Kopf, weil Jungs anrufen und kennst du den Moment, einen Tag vorm Spiel und auf einmal ruft Sven Felski an. Und du denkst dir, okay, was hat er jetzt? Sagt er ab? Ist er krank? Ist irgendwas passiert? Kann er doch nicht anreisen? Und der sagt einfach nur, dass er sich unglaublich freut, dass er sich so auf den nächsten Tag freut. Und das haben einige Jungs gemacht. Und dann eben auch verbunden mit solchen Anrufen. Oder wenn wir dann da sitzen und sagen, okay, wer soll denn mit wem spielen? Wer ist denn in der Starting Six? Schreibst du plötzlich Namen auf und dir gehen Bilder von den Jungs durch den Kopf, wo du Spiele mit denen gespielt hast, Sachen mit denen gefeiert hast, sportliche Erfolge. Und da stand ich auch schon mal an der roten Ampel und habe einfach angefangen, Rotz und Wasser zu heulen. Einfach aufgrund von Gedanken, die mir durch den Kopf gegangen sind. Deswegen, ja, war die ganze Woche für mich schon sehr, sehr bewegend unterwegs zu dem Spiel. Und wir hatten ja das Glück, dass ganz, ganz viele Jungs schon früher angereist sind. Und wir hatten ja am Donnerstagabend schon eine Trainingseinheit mit 20 Jungs, die da waren.
Auf dem Eis, man muss sagen, ihr hattet eine Trainingseinheit auf dem Eis, aber ihr wart auch später bei Giovanni und so weiter. Der Abend ging ja noch länger.
Also das war total schön. Das war richtig, richtig irre. Und das Ganze sacken zu lassen. Ich saß dann am Sonntag, als ich es erzählt habe, dass ich da in Deutschland Cup geguckt habe, ich sitze da vorm Fernseher und auf einmal guckst du wieder Eishockey und du denkst, Wahnsinn, vor zwei Tagen bin ich auch noch auf dem Eis gestanden. Der Kopf hat ja manchmal Probleme, da so den Switch hinzukriegen. Ja, Ulmer, du hast mit ein paar Rentnern gespielt oder mit lauter Jungs, die im Ruhestand sind und guckst jetzt aber wieder Eishockey. Und das wird sicherlich auch noch ein bisschen dauern, bis das Ganze sortiert ist, angekommen ist. Ich habe heute noch das Trikot von meiner Tochter bei ihr in den Schrank gehängt, weil das lag bei mir im Schlafzimmer. Dann habe ich es auf den Bügel gehängt und habe es neben ihre Kleider und Röcke und so in den Schrank gehängt, weil ich ja für mich immer gesagt habe, mein Eishockey-Trikot ist mein schönstes Kleidungsstück, mein schönstes Gewand, mein schönstes Kleid, und jetzt hat sie auch ihr schönstes Kleid bei sich im Schrank hängen. Und ja, das wird, da wird es sicherlich immer mal wieder Phasen und Momente geben, wo Sachen bei mir ankommen, wo ich Sachen realisiere. Auch wenn ich mal im Tagesgeschäft in die Arena gehe, wenn ich mal zum Spiel der Adler gehe, das hatte ich ja so auch noch nicht, und nach oben gucke und du dann da dein Banner siehst, deinen Namen liest und so, da wird sicherlich auch nochmal den ein oder anderen Moment geben, wo ich mal kurz innehalten werde und sicherlich auch mal kurz schlucken muss.
Und überhaupt Zeit brauchst, es zu realisieren, weil du siehst, was du in deiner Karriere erreicht hast, und das ist ja schon wirklich enorm, und man hat sehr, sehr viel erreicht, wenn man eben dann sein Trikot unterm Hallendach hat, seine Nummer da hängen hat, mit all den anderen Größen auch, das darf man ja auch nicht vergessen, da hängen Größen des Mannheimer Eishockeys, und entsprechend ist es wirklich was ganz Besonderes. Eine Sache, die mir noch einfällt, war ja die, Ilpo Kauhanen war ja im Tor bei Team Khimki, du bekommst einen Penalty-Schuss zugesprochen, ja. Berechtigt, absolut berechtigt, und der Ilpo war untröstlich nach dem Spiel. Der war wirklich, der hat gesagt, ich bin der meistgehasste Mensch jetzt gerade hier in diesem Moment, weil der hat da einen Penalty-Schuss gehalten. Und dann sagt er zu mir noch, ich habe noch den Ulle gefragt, Mensch, was machst du? Und dann hast du gesagt, Rückhand und Stockhandseite hoch. Ich weiß nicht mehr, so war es, glaube ich. Und dann sagt der Ilpo, darauf habe ich mich vorbereitet. Und dann pariere ich das Ding mit meinem linken Schoner. Und ich habe gedacht, ich kann es nicht fassen, wie kann mir sowas passieren? Zum Hintergrund, man lässt natürlich niemals denjenigen, der sein Abschiedsspiel spielt, dann so stehen, dass man seinen Penalty-Schuss hält. Und Ilpo Kauhanen hat inzwischen vielleicht so unorthodoxe Bewegungen, dass er dich verwirrt hat, sich selbst verwirrt hat und die Scheibe einfach nicht an ihm vorbei wollte in dem Moment. Also von daher, er hätte vielleicht mit dem Ansatz dran gehen sollen, ich pariere die Scheibe, dann wäre es vielleicht besser gewesen.
Ja, der war aber auch unglaublich schlecht geschossen. Das muss ich ja auch noch zugeben. Das habe ich in der Vergangenheit schon mal besser gemacht. Nee, ich habe mich gewundert. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass mich ganz, ganz viele daraufhin ansprechen werden. Aber mich hat gar keiner daraufhin angesprochen. Also mir war das auch wirklich total egal. Also ich fand es schön, dass das Ganze hinten raus 6-6 ausgegangen ist. Und ich habe mich gefreut, dass Lennox zweimal getroffen hat im ersten Drittel. Also das war für mich eine absolute Genugtuung. Das war richtig, richtig schön. Also das hat mir Spaß gemacht. Mir hat das ganze Spiel Spaß gemacht. Ob ich da jetzt treffe oder nicht. Ich glaube, ich habe genug Tore im Adler-Trikot geschossen.
Hätte ich jetzt auch gesagt. Es lag mir auf der Zunge zu sagen, Ulle, wenn du dich an alle deine Tore erinnern könntest, würde mich sehr, sehr wundern.
Ja, nee, das hat einfach rundum alles gepasst. Ich habe ja auch im ersten Drittel immer wieder zu Lennox gesagt, wenn wir in der defensiven Zone waren, hau ab, stell dich an die zweite blaue Linie und warte auf einen langen Pass. So ist ja auch sein Alleingangtor gefallen. Wenn ich an Ilpo Kauhanen denke, dann denke ich gerne darauf zurück, wie Lennox 1 gegen 0 auf ihn läuft und das Ding über die Fangern oben einstrahlt, verfolgt von Christian Ehrhoff. Also ich habe ein ganz, ganz tolles Bild vom Ilpo im Kopf, und das ist für mich absolut, absolut fein.
Sehr, sehr schön. Also ich habe auch mit ganz vielen Menschen gesprochen, die einfach davon gesprochen haben, dass es ein absolut gelungener Abend war. Ob es jetzt Zuschauer waren, mit denen ich gesprochen habe, ob es andere Spieler waren, die da waren, mit denen man sich natürlich unterhalten hat. Bezeichnend fand ich auch, dass zum Beispiel Markus Weber, der Kapitän von Nürnberg, gekommen ist, obwohl er verletzt war, nicht aufs Eis konnte, und dann einfach gesagt, er kommt, er möchte ein Teil dieses Festes, dieser Eishockey-Feier sein. Der war ja, kommt ja gebürtig aus Garmisch und war im Team Khimki und hat dann eben einfach nur zugeschaut. Jeff Ward war da, hat den Spaß mitgemacht einfach, war super gelaunt, und das waren einfach so viele Faktoren. Auch alle hatten wirklich ein Grinsen, hatten alle ein Lächeln auf den Lippen. Ob es Ordner waren, die du schon seit Jahren kennst, ob es ehemalige Mitspieler waren, wie gesagt, und so weiter. Also es war einfach eine ganz, ganz tolle Veranstaltung mit Gänsehaut, mit ein paar Tränen und mit viel, viel Lachen. Und schöner hätte ich es mir für dich, für den Khimki, nicht vorstellen können, einfach so das zu sehen, wie toll es war. Und deswegen zwei Riesenkarrieren gehen zu Ende. Und das mit so einem tollen Eishockeyfest, mit so einer Feier, die alles beinhaltet, hat ganz zum Schluss sogar noch ein kleines Räumchen, wo man ein bisschen Hausmusik hören konnte, ein paar Getränke zu sich nehmen konnte und nochmal mit den ganzen Leuten nicht mehr plaudern, weil da war es zu laut, aber man konnte sich dann ins Ohr schreien immer wieder. Und das gehört genauso dazu, noch so eine kleine Club-Atmosphäre da drin. Also war wirklich absolut perfekt.
Ja, also da auch nochmal, wie ich es gesagt habe, ein Riesendank an alle, die mitorganisiert haben. Ein Riesendank an die Adler Mannheim. Das war genial umgesetzt. Also besser hätten wir uns das gar nicht vorstellen können. Du hast es angesprochen, wir haben danach im Business Club noch eine rauschende Party gefeiert. Die Leute sind mit dem Adlerbus, in dem sonst die Spieler reisen, sind die Familien und Freunde zurück ans Hotel gefahren worden. Also da musste keiner irgendwie durch die Nacht und durch den Nebel noch irgendwie ein Taxi suchen. Also da war alles tipptopp von vorne bis hinten organisiert. Also das hat richtig, richtig Spaß gemacht.
Und viel Wehmut dabei natürlich, dich zum letzten Mal in einem Trikot zu sehen bei einem Spiel außerhalb von irgendwelchen Bierliga-Mannschaften, wo du auch ab und zu mal mitzockst. Das ist natürlich noch was anderes, aber es war schön, absolut wunderbar. Deswegen war es auch eine tolle Deutschland-Cup-Pause, muss ich sagen, die jetzt weniger schön begonnen hat mit dieser Niederlage in Rapperswil aus Adlersicht, aber trotz alledem gehe ich sehr zuversichtlich in die Phase nach der Deutschland-Cup-Pause, was die Spannung in der DEL angeht, auch das Stabilisieren der Adler. Ich glaube fest daran, dass es kommt, sobald ein paar Spieler wieder zurückkommen. Man darf eins nicht vergessen, Bennett verletzt, Leubel, Schwartz und McGinnis, das sind wirklich Top-Spieler, die momentan verletzt sind. Also ich schaue sehr, sehr positiv nach dieser Deutschland-Cup-Pause, nach dieser tollen Deutschland-Cup-Pause eben dann jetzt auch weiter in die nahe Zukunft der DEL, aber auch gerade bei den Adlern.